Guten Morgen, es ist Samstag, der 18. Oktober 2025 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast für weiße Europäer und alle anderen Aufklärungsromantiker, den Podcast für echte Migranten und alle anderen Einheimischen. Mein Name ist schon wieder Paul Brandenburg und auch meine alte Bitte bleibt die immer neue, die nämlich um den allerkleinsten Teil eures verbliebenen knappen Geldes, denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren und darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Und wenn ihr mit dieser Spende zugleich dem Regime den Mittelfinger zeigen möchtet, ohne dass euch dafür seine Schergen irgendwie verfolgen können, dann spendet doch gern per Krypto, zum Beispiel mit unserer nackten Mark. Nackte Mark ist der neue Spendencoin der Freien, mit dem auch völlige Anfänger den Einstieg in die Kryptowelt finden. Über paulbrandenburg.com/spende kommt ihr bei Interesse zur entsprechenden Anleitung. Und ich komme damit endlich zu unserer heutigen Runde, denn aus Berlin ist endlich wieder Journalistin und Achse des Guten Redakteurin Ulrike Stockmann im Haus und aus Österreich die Frau mit ihrer Gegenwart, die mit ihrer Gegenwart noch jedes Stadtbild gerettet hat. Journalistin, Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch, ihr beiden.
Das Schöne ist, ich habe ein Dorfbild, kein Stadtbild.
Beneidenswert. Hallo, danke für die Einladung.
Macht weniger Arbeit. Ja, danke, dass du ihr folgst, liebe Ulrike. Und Stadtbild und Dorfbild, das ist auch mein Einstiegsthema gerade jetzt, weil Berlin hat es geschafft. Berlin hat etwas ganz Besonderes hinbekommen. Berlin hat nämlich ein Problem gelöst, ein Rattenproblem gelöst. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, ob ihr es mitbekommen habt, wie kreativ meine Heimatstadt ihr Rattenproblem gelöst hat. Und ist Berlin voller Ratten überall. An manchen Stellen kann man sie geradezu streicheln oder aufpassen, dass man sich nicht auf ihren Platz setzt, weil die sind dann ziemlich bissig und giftig. Und Berlin ist dem jetzt entgegengegangen. Wisst ihr beide wie? Was Berlin gemacht hat, konkret am Hardenbergplatz, das ist nahe Bahnhof Zoo, das war früher mal ein wichtiger Bahnhof, heute ist es nur noch eigentlich ein Klo für Obdachlose, die pinkeln nämlich rund um Bahnhof Zoo immer gerne im hohen Bogen gegen alle möglichen Wände und da sind viele Ratten. Was hat Berlin genau gemacht? Die Preisfrage an euch beide. Ulrike, möchtest du zuerst?
Ich habe das ehrlich gesagt nicht mitbekommen,
sehr gut,
muss ich sagen.
Hervorragend, sonst wäre es einfach.
Top vorbereitet, ja.
Was haben Sie gemacht? Antibabypillen verteilt?
Nein, Milena, du weißt es entsprechend auch nicht. Also muss ich auflösen. Ich hatte ja gehofft, dass ihr es beide nicht wisst und dass es euch einfach entgangen ist. Weil es ist auch nicht so weltbewegend. Berlin hat jetzt tatsächlich einfach Schilder angebracht mit einer Ratte in einer Badewanne und der Aufschrift: Wusstest du, dass Ratten sehr sauber sind? Sie putzen sich mehrmals täglich und verbringen oft mehr Zeit mit Körperpflege als Katzen. Dazu dann ein QR-Code und ein Hashtag bzw. ein offizielles Berlin-Wappen mit der Hinweis: Hier noch mehr Infos zum Stadtbild. Ist doch toll, oder? Ich meine, wenn man es nicht ändern kann.
Bitte? Das ist doch jetzt ein Scherz.
Nein. Foto davon ist im Netz zu finden. Ein User namens Wolke7Bewohner hat es gepostet mit dem Hinweis, wo es her ist. Danke an denen in der Gelegenheit. Und es stimmt ja auch, ich kann das bestätigen, Ratten sind hochgradig soziale, intelligente und reinliche Tiere. Aber ob es
und
natürlich...
Und können die jetzt auch lesen.
Go and wash.
Ja. Konnten die immer schon.
Ja, die Ratten und die Kelly-Family. Nein, das ist gemein. Das spielt auf einen alten Harald-Schmidt-Witz an, als er mal... Wash and Go umwandste zu Go and Wash als Haarshampoo der Kelly Family. Ja, aber so geht Berlin eben mit dem Stadtbildproblem um, auf das wir auch noch kommen müssen. Und,
ja. Aber das erinnert mich daran, ein kleiner Einwurf. Es gab vor einiger Zeit hier in Berlin den Vorschlag einer Grünen, das überbordende Müllproblem auf öffentlichen Plätzen, vor allem in Parks, damit zu lösen, dass man die Mülleimer abschafft. Denn dann nehmen ja die Leute ihren Müll wieder mit nach Hause und passen auf, dass sie auch gar nicht so viel Müll produzieren.
Natürlich, so ist es. Richtig, ja. So ist das in der Grünen. Der stammt direkt von der Nabe.
Aber der Müll in den Mülleimern war doch nicht das Problem, oder? Denke ich mir.
Nee, es geht darum, wir müssen selbstverantwortlich sein, wir müssen für unseren Müll auch mehr Verantwortung übernehmen und wenn du halt immer damit rechnest, irgendwo einen Mülleimer zu finden, machst du halt auch mehr Müll. Und wenn die Mülleimer weg sind, dann überlegst du dir halt, ob du jetzt Müll produzierst oder nicht.
Natürlich.
Das machen wir jetzt gegen grünen Müll. Also der wird ja ununterbrochen produziert als heiße Luft.
Grüner Wortmüll, ja. Ja. Den kann man auch wegschaffen. Ja, den kann man wegschaffen, da arbeiten ja manche dran.
Ja, oder was, ich will jetzt nichts Falsches sagen, oder was, die Linke, es war auf jeden Fall eine linke Partei, Linke oder Grüne, die das vorgeschlagen hatten auf jeden Fall, ja.
Ja, so viel war aber auch klar, liebe
Es war nicht die CDU, es war auch nicht die AfD.
Das ja, wobei die CDU in Berlin ja auch nicht so. Was hat der Wegner jetzt gesagt? Was hat der Wegner jetzt gesagt zum Stadtbild? Also das, ja klar, ist vermüllt die Stadt, aber das hat mit nichts was zu tun. Ne?
Das ist
bunt und vielfältig.
Ja, also gut, die CDU ist offiziell auch eine linke Partei mittlerweile, ich gebe es zu. Ja,
gut.
Habt ihr recht.
Haben wir das geklärt. Es gibt auch gute Nachrichten diese Woche und die kommen, das tut jetzt wieder vielen weh, nicht die diesen Podcast hören, aber anderen, die kommen mal wieder vom großen Donald. Denn Donald Trump hat es offensichtlich geschafft und jetzt scheint er sogar ein Doppelfest zu machen. Nachdem er nun zuerst den Frieden in Nahost verkünden dürfte, da verkündet Donald Trump nun, dass er sich am Telefon geeinigt habe mit Wladimir Putin-Hitler auf ein Treffen in Budapest. Laut dem US-Präsidenten könne es in den nächsten 2 Wochen stattfinden. So schreibt unter anderem die Zeit. Auch Viktor Orban, Viktor Orban-Hitler aus Ungarn, bestätigt, dass das so sein soll und dass man sich in seinem Land treffen wolle. Statt allerdings sich darüber zu freuen, dass es Friedensgespräche gibt, Milena, im Titel natürlich jetzt und kommentieren alle möglichen Menschen, wie soll Putin denn überhaupt nach Ungarn kommen? Das ist ja unmöglich. Er müsse ja da über NATO-Territorium und man würde ihn nicht durchlassen. Schon daran muss es scheitern. Also man hofft allseits, dass Trump nicht ein zweites Mal Erfolg hat. Hauptsache, das Morden geht hoffentlich weiter.
Naja, also Erfolg, ich würde noch nicht von Erfolg sprechen, wenn die beiden sich in Budapest treffen. Aber es ist natürlich eine riesige Ohrfeige für diese Brüsseler EU-Krake. Ausgerechnet Orban, der Abtrünnige, kriegt die große Show. Ja? Also da, den ja keiner in Brüssel mag. Aber ob das der große Coup ist, müssen wir mal abwarten. Ich bin gespannt. Nach dem Treffen in Alaska ist der Krieg ja eher eskaliert, ja. Und sehr lustig, jetzt heißt es ja in diesen ganzen transatlantischen Deep State-Sprechblasen, ja, Putin will Trump ja nur davon abhalten, der Ukraine Tomahawk-Marschflugkörper zu geben. Und das war so lustig. Das gab es als Reporterfrage an Trump, gibt es als Video. Wollte Putin sie davon abhalten, Tomahawk-Raketen an die Ukraine zu liefern? Und daraufhin sagt Trump, natürlich, denken Sie, er sagt, bitte senden Sie Tomahawks. Also, ja, nee, es ist gut, dass die sich treffen. Es wird womöglich um die Aufteilung der Ukraine gehen, um Rohstoffe, Deals, Money. Aber natürlich nicht nur. Trump will ja unbedingt auch hier einen Frieden erreichen. Er will ja als Friedensstifter in die Geschichte eingehen. Das scheint bei ihm ganz oben zu stehen. Putin weiß das und irgendwas muss er Trump irgendwann geben, ja, um ihn bei der Stange zu halten, denke ich. Naja, es ist zumindest gut, dass die sich treffen.
Ja, würde man doch eigentlich meinen, Ulrike, oder? Es ist zumindest ein Anfang und das wird von der gegnerischen Presse nur verkauft als Störaktion Putins. Der wolle ja alles nur wieder torpedieren und Orban hilft ihm auch dabei. Also die werden sich bis zum letzten Augenblick, also ich meine, selbst wenn Trump das Paradies auf Erden herstellen würde, würde man dann wahrscheinlich unterstellen, das sei alles nur Show und im Prinzip eigentlich nur Hitlers Reinkarnation.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das merkt man ja jetzt auch bei dem Waffenstillstand in Gaza, also wo ja zugegeben wird, da hat Trump was geleistet, dass er das erreicht hat. Und das gesteht man ihm zwar zu, aber man betont natürlich in der Berichterstattung, man hätte es ihm ja nie zugetraut. Also diese Großklappe so nach dem Motto hat jetzt tatsächlich mal einen Deal geschafft. Und also ich muss sagen, ich finde das sehr schade. Man muss ja Donald Trump wirklich nicht mögen. Aber beim Ukraine-Krieg sollte doch unser aller Ziel der Frieden sein. Davon gehe ich jetzt mal aus. Und egal, wie dieser zustande kommt, sollte man sich doch darüber freuen. Und mit Waffenlieferungen klappt es offensichtlich nicht. Deswegen wäre doch jetzt erst recht mal Demokratie angesagt. Und ich finde, die Fronten hätten längst miteinander sprechen müssen. Und wenn es jetzt geschieht, dann finde ich, ist das absolut, absolut lobenswert. Und wie man das nicht gut finden kann, nicht gut heißen kann, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich verstehe natürlich.
Also ich merke, du hast keine Rheinmetall-Aktien, merke ich.
Ja, ich oute mich, das habe ich verpasst. Nein, natürlich ist mir klar, die Waffenlobby hat ein Interesse, den Krieg aufrechtzuerhalten, dass es geopolitische Interessen gibt. Das ist ja logisch, aber ich meine jetzt von einer Presse, von einer linken Presse, die sich immer als die großen Weltfriedensaktivisten ausgeben. Es ist doch egal, wie dieser Frieden zustande kommt, behaupte ich jetzt mal. Hauptsache, das Morden hört auf, wie du auch schon gesagt hast. Und Darauf sollten wir uns konzentrieren. Das tun wir aber nicht. Und deswegen kann man einfach nur hoffen, dass dem jetzt Taten folgen und dass dieser Krieg beendet wird.
Ja, also Frau Stockmann, Leben in etwas anderem als unserer Demokratie, das ist halt nicht, also da sind die wie Magda Goebbels, weißt du, ein Leben in ihrem Nationalsozialismus nicht geht, dann lieber gar nicht. Also da bist du, fürchte ich, noch viel zu friedensromantisch und viel zu wenig unser demokratisch. Das ist schämlich.
Ich weiß, nein, man muss ja aber dennoch, man muss ja dennoch dran glauben und oder was heißt, man muss dran glauben, aber man sollte doch die Perspektive nicht verlieren, dass es darum geht. Und ich finde auch immer, auch egal, wie man Putin einschätzt, wenn es immer heißt, er träumt davon, er will am besten ganz Europa einnehmen und überall die Sowjetunion wiederherstellen. Selbst wenn es so wäre, ist das doch trotzdem kein Grund, dass man sich mit ihm einigt oder einigen muss. Also selbst wenn es so wäre, muss man doch irgendeine Lösung finden. Da kann ja die Lösung nicht sein, wir machen jetzt noch 10 Jahre Stellungskrieg.
Dieser Pragmatismus.
Übrigens, bei allen Schönheitswettbewerben haben sie die Models immer gefragt, ne, was ist für euch das Wichtigste? Und da kam immer Weltfrieden als erste Antwort.
Ja, die sind ja auch, oh Gott, Milena, wir rutschen immer weiter ab. Modelwettbewerbe sind ja quasi...
Wir machen jetzt einen Boulevard-Podcast.
Nein, Modelwettbewerbe sind ja quasi, also das ist ja geradezu, es ist ja nicht nur mittelalterlich, das ist ja quasi Hitler. Also mehr Sexismus geht ja nicht. Also das ist ja, ein Modelwettbewerb ist, glaube ich, derartig verboten in Uschi von der Leyen, neuer unserer Demokratie, EU. Also verboten, da geht es, glaube ich. Ich glaube ja. Also es sei denn natürlich, es sind stark übergewichtige, einbeinige schwarze Models. Dann geht's.
Ja, genau. Also bei Germany's Next Topmodel sind immer jetzt auch Transgender, ja, genau, und Alte und sogar Männer dürfen mitmachen.
Ja, genau.
Okay, jetzt
kranke Alte und Männer. Sehr gut.
Es gibt noch ähnlich bizarre Meldungen oder Feststellungen dieser Tage, denn Donald Trump, bekannt ja nicht nur für plötzlich überraschenden Pragmatismus, sondern auch immer wieder für sehr schräge Einwürfe, hielt anlässlich des Friedens nun in Nahost oder des Waffenstillstandes eine Rede in der Knesset und rief dort zwischendurch mittendrin auch einmal ganz spontan dazu auf, nun solle doch der israelische Präsident Benjamin Netanyahu begnadigen für alles, was der angeblich so gemacht haben soll. Kurz danach erklärte dann die deutsche Entwicklungshilfeministerin Rehm Alabali, dass Deutschland nun ganz spontan 200 Millionen Euro als Soforthilfe für den Wiederaufbau für den Gazastreifen bereitstellen wird. Das sei eine Größenordnung, die im Haushalt schon zur Verfügung steht, sagte die arabischstämmige SPD-Politikerin im Podcast Table Today. Ulrike, das sind zwei Meldungen, die zwar inhaltlich erstmal gar nichts miteinander zu tun haben zum Thema Gaza, die mich aber ehrlich gesagt in ähnlicher Weise irritierten. Der Begnadigungswunsch für Netanyahu bestätigt ja erstmal, primär wisst ihr, was man ihm so vorwirft oder die Erwartung, die man hat. Und was Deutschlands Vorpreschen nun angeht, Gaza wieder aufzubauen. Ja, ich weiß nicht, wie beurteilst du diese Reaktionen auf den nun eintretenden Frieden?
Naja, also einerseits überrascht mich nicht, dass jetzt das allererste, was wir tun, erstmal darin besteht, dass wir Gaza wieder aufbauen wollen und da die entsprechende Geldsumme für locker machen wollen. Also es überrascht mich nicht und dennoch entsetzt es mich einerseits, weil ich grundsätzlich nichts von Entwicklungshilfe halte, zumindest nicht in dem Gießkannenprinzip, wie wir es machen. Und zweitens, wen unterstützen wir denn da? Wir haben jetzt jahrelang die Hamas indirekt unterstützt durch Hilfsleistungen und jetzt soll das weitergehen, vorgeblich für den Wiederaufbau von Gaza. Und unsere Entwicklungsministerin hat natürlich auch sofort gesagt, man hat jetzt irgendwelche Mechanismen, wie man sicherstellen will. Genau, dass das auf gar keinen Fall bei der Hamas landet. Ja, bei wem soll es denn sonst landen? Es ist doch noch gar nicht klar, wer dieses Gebiet dann verwalten wird und wie auch immer. Und aber wir haben gleich natürlich 200 Millionen Euro als Soforthilfe parat. Ganz abgesehen davon, es geht an eine Terrororganisation mutmaßlich. Es geht an Judenhasser. Also das irritiert mich. Es irritiert mich nicht, aber dennoch entrüstet es mich, sagen wir es mal so.
Naja, es ist ja auch noch gar nicht klar, ob das hält, ne, dieser Waffenstillstand.
Ja,
Hamas will sich ja nicht entwaffnen lassen.
Ist das Waffengeld für die Hamas?
Naja, genau, damit das weitergehen kann. Ja, also man fragt, also ich verstehe, wenn ich jetzt sage, ich verstehe es nicht, dann sagt ihr wieder, ich bin naiv. Aber was soll man dazu sagen? Der Wahnsinn geht weiter. Und ja, also als ob so völlige Maßstäbe verschoben sind, uns abhanden gekommen sind. Und ganz abgesehen davon, woher, noch ein Gedanke dazu, woher sollen jetzt diese 200 Millionen kommen? Also wahrscheinlich, ja,
die sind schon da.
Drucken oder Sondervermögen oder weiß der Geier. Also die Kommunen sind leer, alle beklagen sich, dass sie kein Geld mehr haben. Mhm. Und wir haben jetzt aber schon eingepreist 200 Millionen Soforthilfe. Also irgendwo kann man das alles nicht mehr ernst nehmen.
Ja, so angeblich sind die schon da. Das sind die Gelder, die nicht ausbezahlt wurden ab irgendeinem Zeitpunkt, als klar wurde, dass das alles an die Hamas geht. Ne? Aber es ist schon erstaunlich, wie diese Regierung das Geld zum Fenster rausschmeißt. Und auf der anderen Seite aber von den Einsparungen, da passiert ja gar nichts. Ne? Merz hatte ja, oder besser gesagt, die CDU hatte 5 Milliarden Einsparungen bei der Bürgergeldreform verkündet. Es werden jetzt nicht ganz 100 Millionen. Mhm. Ja? Also nicht einmal 100 Millionen werden sie einsparen. Also, und das ist ja in allen Bereichen. Es geht nur um Geld ausgeben. Geld ausgeben. Mhm. Ukraine, Gaza, Rüstung, EU. Ja, also die EU will ja jetzt auch, das hat ja Frau von der Leyen, hat ja die neuen Aufrüstungspläne der EU-Kommission vorgestellt. Also das Konzept für ein verteidigungsfähiges Europa bis 2030. Und da ist ganz interessant, was die Welt schreibt. Beim geplanten sogenannten Drohnenwall etwa wird die EU die Finanzierung und die Beschaffung flankieren, während die NATO über die am besten geeigneten Drohnensysteme entscheidet und das operative Kommando bei deren Anwendung haben wird. Also die NATO entscheidet und befiehlt und Europa zahlt. Ja? Und die Kosten werden mehrere 100 Milliarden Euro betragen. Mhm. Ja. Und das sollen die Länder, also die Staaten, die EU-Staaten zum Teil aus ihrem Haushalt bezahlen. Also das ist nicht so, dass das von dem Geld bezahlt wird, dass die Staaten sowieso an die EU zahlen. Nein, nein, das soll zum Teil aus den Haushalten bestritten werden. Also das ist Umverteilung vom Feinsten. Ja, Rheinmetall-Aktien werden anziehen, BlackRock und Co. werden reicher und uns werden sie das natürlich alles aufbürden.
Exakt so ist es. Und dass es genauso weitergehen soll, wird für mich eben auch deutlich in dieser Begnadigungsnummer für Netanyahu. Also man stellt im Prinzip, wie nach jeder guten Dauerserie in der US-Sitcom-Welt, stellt zum Ende der einen Folge die Bedingung wieder her, dass es in der nächsten Folge genau von vorne weitergeht. Netanyahu macht da weiter, die Hamas wird weiterfinanziert und wir dürfen weiter zahlen. Und ganz ehrlich, dass eine Frau Reem Alabali, eine arabischstämmige, eine irakische Vertreterin im Prinzip, über Moskau gekommen, jetzt als Entwicklungshilfe deutsche Steuermillionen verbrät. Das ist der Spitze der Erniedrigung. Die Alte gehört in eine Zelle. Es ist unfassbar. Deutschland ist pleite. Wir müssen die Sozialhilfe zusammenstreichen. Die Straßen zerfallen und unser Regime ist so dreist, von einer Araberin Geld nach Arabien pumpen zu lassen für eine Gegend, die alleine klarkommen soll. Nicht einmal auf
die
Cent.
Aber nicht die Abstammung ist das Problem. Die Frau ist das Problem. Nein. Aber nicht unbedingt.
Aber es ist kein Zufall.
Ja, das mag schon sein, aber das können wir jetzt nicht beurteilen. Die Frau ist ein Problem. Möglicherweise wäre sie auch ein Problem, wenn sie Uschi Schmidt heißen würde. Ja, das wissen wir nicht.
Aber es ist doch kein Zufall, Milena. Das ist doch kein Zufall, dass sowas. Ey, ich bitte dich. Also zu viel Zufall.
Ja.
Ja. Ist mir zu viel Zufall. Also, ja. Nichtsdestotrotz, wir sind uns im Ergebnis offensichtlich einig, dass die Kohle einfach ins Inland gehört. Und zwar vorzugsweise die Stellen, wo es am nötigsten ist. Und da,
vor allem jetzt, wo der Konflikt ja nicht mal vorbei ist. Also da geht es sofort, ihr Geld in den Krieg, in den noch nicht beendeten Krieg zu schmeißen. Ja, das ist da gerade mal so eine ganz fragile Waffenruhe. Die Israelis haben ja auch schon gedroht, dass sie weiter bombardieren werden, den Krieg weiterführen, wenn die Hamas nicht alle toten Geiseln rausrückt. Die haben anscheinend Schwierigkeiten, die zu finden, ja, in den eingestürzten Tunneln. Aber die Israelis drohen bereits. Also man kann überhaupt nicht davon reden, dass wir hier einen Frieden haben. Wir hoffen es mal, dass es einer wird.
Ja.
Ja, hoffen wir, dass es in Ungarn besser läuft. Fraglich ist es und sicher scheint mir mittlerweile, dass Europa sich wirklich um jeden Preis um die Ecke bringen will. Und da gilt dann vielleicht doch das Merkel-Wort, die schaffen das. Und da gibt es jetzt auch gute Nachrichten aus den USA. Denn Trump, der ja Hitler ist, wie wir alle wissen, macht jetzt auf Putin, der ja auch Hitler ist. Putin hat vor einiger Zeit ja erklärt, Russland würde ein neues Immigrationsprogramm auflegen für Dissidenten aus dem Westen. Also besonders dann Menschen, Flüchtlinge annehmen, die im Westen aus politischen Gründen verfolgt werden. Putin hat geblufft, zumindest nach meinem Kenntnisstand. Ich habe mehrfach bei Moskauer Botschaften nachgefragt, wie es denn nun ist mit diesem Asylangebot. Die Antwort der Botschaft, die kam immer prompt, man entschuldigt sich, man habe dazu noch keine Weisungen aus Moskau erhalten, noch sei das unklar. Also dem folgten die Taten. Die New York Times schreibt jetzt, die Trump-Regierung erwägt laut Dokumenten, die der New York Times vorliegen, eine radikale Überarbeitung des US-Flüchtlingssystems, die das Programm auf ein Minimum reduzieren und gleichzeitig englisch sprechenden weißen Südafrikanern und Europäer, die sich gegen Migration aussprechen, Vorrang einräumen würden. Ulrike, mein Termin bei der US-Botschaft steht tatsächlich bereits. Ich habe einen gemacht.
Wirklich?
Ja.
Ja, herzlichen Glückwunsch kann man wahrscheinlich nur sagen, oder?
Ja, wo wollen wir uns denn dann ansiedeln in den USA? Hast du eine Lieblingsgegend?
Ich muss sagen, ich kenne die USA nicht persönlich. Ich war nur mal in New York, aber alles andere kenne ich nicht. Naja, man sagt ja, dass Florida sehr angenehm ist. Nein.
Ja, das ist überall Plastik, Barbie und so. Also,
okay. Ich habe gehört, Texas Alabama. Soll auch nicht so schlecht sein. Also ja. diese eine Stadt, wie heißt diese Stadt?
Austin?
Nee, nicht. Oder was?
Du meinst, ich glaub, Phoenix. Houston. Du meinst Phoenix oder was? In Arizona. Phoenix?
Das ist Arizona. Nee. Ich glaube, Houston in Texas soll toll Texas. Sein. Wenn ja. ich das jetzt nicht es war auf jeden Fall Texas. Das hatte mir eine Amerikanerin empfohlen. Und ich glaube, okay. sie meinte Houston. Das soll eine tolle okay. Stadt sein. Kann ich überhaupt nicht beurteilen. Mhm. Aber allein, dass man die Möglichkeit hat, also dass jetzt tatsächlich auch schon sozusagen politische Migranten aus Europa bei solchen Gedanken der USA eine Rolle spielen, ist doch eigentlich jedes Kommentars erhaben, oder? Was will man da noch sagen?
Das ist der Asylantrag, die neue Green Card für Europäer.
Genau. Ja, noch lacht ihr beide.
Wir können jetzt alle Asylanten sein, das ist doch unglaublich.
So da draußen, liebe Hörer, noch lachen die beiden Damen und ich sehe das schon kommen. In ein paar Wochen klingelt mein Telefon. Du, Paul, du hattest doch da was geschrieben und können wir das mal haben so als Vorlage? Ich wette, irgendwas in die Richtung kommt an. Wartet mal.
Ja, nee, ich meine, also ich muss sagen, Auswandern ist und bleibt für mich ein Thema. Also ich habe nichts Konkretes im Sinn, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Luft in Deutschland langsam dünn wird. Und man muss es ja nicht bis zum Äußersten kommen lassen. Und deswegen denke ich schon, es ist grundsätzlich clever, sich irgendwas zu überlegen.
Ja, dass die USA ernst machen, Milena, beweist ja auch das State Department, also das Außenministerium. Die haben ja jetzt eine ganze Reihe von Ex-Posts losgelassen und dort erklärt, wem sie bereits das Visum entzogen haben. Jeweils darunter auch ein Deutscher, ein Ungenannter, eine Art Geisteskranker, Drehbuchautor des ZDFs, ein Mann, der mit allen möglichen Ausfällen öffentlich wurde, der hatte auch nach Charlie Kirks Ermordung irgendeinen Jubel darüber geäußert. Das State Department schreibt, a German national celebrated Kirks death and attempted to justify his murder. Visa revoked. Und das trifft nun reinweise, ob Elmar Thewissen noch eins hat, wissen wir nicht.
Ja, also Mario Sixtus, so heißt der Mann, den du gerade beschrieben hast. Ein kleiner Gag am Rande. ÖRR-Blog schreibt, der Deutschlandfunk interviewte Mario Sixtus als Experten für Hass aus dem Internet. Da ist natürlich Experte von Hass im Internet.
Ja, das stimmt.
Für den ist ja ein rollendes Dialekt-R eine politische Botschaft, nämlich die offene Abneigung gegen das progressive großstädtische Deutschland. Also das ist ein Post von ihm gewesen. Oder er hat nach dem Magdeburg-Anschlag ein SUV-Verbot ins Spiel gebracht. Oder er fordert auch mal wahlweise, dass der Verfassungsschutz den Springer-Konzern beobachtet.
Ja gut, wie gesagt.
Also ich meine, es ist ein kleiner, verwirrter Profiteur des Systems. Ja. Aber trotzdem, ich finde das Einreiseverbot nicht richtig. Ja. Also ich finde jede Art von Zensur falsch. Für mich ist das Strafgesetz die Grenze der Meinungsfreiheit. Und was wir für uns beanspruchen sollten, sollten wir natürlich auch den anderen gönnen. Also deswegen, ich finde diese Aktion nicht gut. Natürlich so ein bisschen Schadenfreude im Hinterkopf, aber ansonsten, nein, finde ich das nicht so in Ordnung. Das Gleiche, was jetzt ja auch das Pentagon gemacht hat mit den Journalisten, die dort berichten, die sollten jetzt dem Herrn Hegseth, dem Kriegsminister, alles vorlegen, bevor sie was schreiben. Das geht gar nicht, ja. Also ich meine, da brauchst du keine Presse mehr. Die sind ja, selbst Fox News ist ja protestierend davongegangen. Die sind ja alle mit ihren Kartons aus dem Pentagon gegangen, aus Protest. Ja, aber sowas geht gar nicht. Ich weiß auch nicht, was die da treibt.
Ja, ich muss dem zustimmen. Also bei aller Antipathie jetzt, die ich persönlich habe für jemand, der sich über den Tod von Charlie Kirk lustig macht oder das verächtlich macht. Aber ja, ich finde auch, es geht gar nicht, einem Menschen deswegen ein Visum zu entziehen. Und ich verstehe auch Richard Grenell nicht, der ja in der Vergangenheit eigentlich, in der ersten Trump-Legislaturperiode war er ja deutscher Botschafter hier und da hat er eigentlich eine ganz gute Figur gemacht, soweit ich es beurteilen kann.
Kumpel von Jens Spahn übrigens.
Ja, das habe ich auch schon gehört. Das macht ihn dann nicht so sympathisch natürlich. Aber jetzt frage ich mich schon, ich hatte den eigentlich als eher gemäßigten Menschen wahrgenommen und jetzt kommen von ihm immer wieder diese Vorschläge. Er hatte ja auch das Gleiche vorgeschlagen auf Elmar Tewissen bezogen, dass der sein Virus, dass der so sein Visum verlieren sollte. Und auch da dachte ich mir, also bei allem Respekt dafür, dass man das unmöglich findet, aber du kannst einem Menschen deswegen kein Visum entziehen. Also ja, ich weiß auch nicht, was in denen vorgeht. Es wirkt ja auch nicht besonders sympathisch. Also du
nein.
Du versuchst ja Gleiches mit Gleichem zu vergelten und das ist nie eine gute Idee, wenn wir hier Auge um Auge und Zahn um Zahn einführen.
Ja, da muss ich euch beiden eigentlich hart widersprechen. Ich sehe es ganz anders, denn ich denke als Migrant, der ich gerne bin, dass ein Land das Recht hat, Leute rauszuschmeißen, also Ausländer rauszuschmeißen, die sich gegen den Frieden dieses Landes engagieren, halte ich für absolut legitim und das ist ja genau das, was Deutschland tun sollte. Wir sollten millionenfach sogenannte Migranten rausschmeißen und ich verstehe die USA vollkommen. So wie ich auch mein Heimatland gut verstehen könnte, wenn es sagt, ich störe, dann gehe ich davon aus, dass man mich rausschmeißt. Also insofern denke ich, niemand hat das Recht, irgendein Land zu besuchen, wenn er sich gegen die absoluten ja, ethisch-moralischen Grundsätze des Menschseins derartig vergreift. Und das tut ja dieser irre
Sex. Ja, aber das ist die Frage. Hier geht es um Meinungsfreiheit. Ja? Und Meinungsfreiheit, du wertest gerade Meinungsfreiheit.
Darf er auch äußern.
Ja, genau, darf es äußern. Und er darf dann nicht mehr rein. Okay, ja. Ihr wertet, also sowohl die US-Administration als auch du, ihr wertet jetzt Meinungsfreiheit. Ich persönlich finde, dass Meinungsfreiheit nicht zu werten ist, sondern sie hört da auf, wo das Strafgesetz einspringt, ja, bei Beleidigung und so weiter. Ja. Aber wenn es strafrechtlich nicht relevant ist, dann gilt für mich die Meinungsfreiheit und deswegen finde ich es falsch, jemanden das Visum deswegen zu entziehen.
Ja, eine Gegenfrage. Hat man denn das Recht, jedes Land einfach zu besuchen und zu betreten? Ich denke nicht.
Ja.
Ich denke, dass die Bewohner des Landes haben das Recht, das zu entscheiden. Ich finde nicht, dass jeder Mensch das Recht hat, in jedes Land zu fahren.
Ich glaube nicht, dass das jetzt den Kern des Problems trifft.
Doch.
Der Kern des Problems ist das Thema Meinungsfreiheit. Und wir sehen ja, was ich gerade gesagt habe, wie das Pentagon damit umgeht, dass das Pentagon den Journalisten nicht mehr erlauben will, frei zu schreiben.
Hast du recht.
Sondern das ist aber eine Linie.
Ja, ja.
Die Linie, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Und ich glaube, das ist hier das Thema.
Ja, aber du stehst ja so auf Differenzieren. Also darf ich mal differenzieren? Genau. Ich sehe einen Unterschied zwischen den Journalisten zensieren und Ausländer, die privat da rein wollen oder aus welchen Gründen auch immer, die ins Land zu lassen. Das ist ein Unterschied. Ich denke nicht, dass ein Land der gesamten Weltbevölkerung die Rechte der Einheimischen gewähren muss. Und das müssen die USA auch nicht.
Das ist vollkommen okay. Das ist auch, fällt auch unter die Meinungsfreiheit, Paul.
Da bin ich beruhigt. Sonst entziehst du mir das Visum. Und dann komme ich hier nicht mehr rein.
Ja, also ich finde, man kann nicht für sich beanspruchen, ein freiheitliches Land zu sein. Und ich gestatte auch ausländischen Journalisten keine Meinungsfreiheit in diesem Land. Ich finde, das funktioniert nicht. Was anderes ist es aus meiner Sicht, wenn man wirklich politisch aktiv wird als Ausländer in einem anderen Land. Und in dem Zusammenhang gab es ja dann auch Ausweisungen bei zum Beispiel Hamas-Aktivisten auf Unigelände in den USA. Das ist ja alles vorgekommen, weil die da eben konkret Demos organisiert haben und sich konkret gegen die USA positioniert haben und diese Dinge. Das verstehe ich. Okay, das sind bestimmte Handlungen. Aber ich finde jetzt, wie Milena sagte, für eine Meinungsäußerung, die vom Gesetz gedeckelt ist, die erlaubt ist sozusagen, finde ich, kannst du keinen ausweisen, weil dann landest du irgendwann bei Ländern wie Dubai zum Beispiel, wo es ja auch immer heißt, du musst da echt vorsichtig sein, wenn du als Männlein und Weiblein herumläufst und jetzt ein Paar bist. Du darfst dich nicht anfassen eigentlich, kein Händchen halten.
Du darfst auch kein Wort gegen den Scheich sagen, das wissen
die genau.
Da alle.
Und dann landest du im Zweifel im Knast oder kriegst irgendeine drakonische Strafe, die du jetzt als Westler gar nicht hättest vorhersehen können oder wo du
aber
eigentlich...
Aber du musst keine Steuern zahlen.
Ja, das ist natürlich ein unschlagbarer Vorteil, aber was ich sagen will, man kann sich... Wenn man das so weiterspinnt, dann landet man irgendwann bei solchen drakonischen Gesetzen, die man eben anderen Regionen der Welt zuordnet, nur nicht dem Westen. Und ich bin wirklich auch ein totaler Gegner der Cancel Culture. Und natürlich wurde ganz viel in konservativer oder rechter Hinsicht von den Linken gecancelt in den letzten Jahren und wirklich extrem in allen Bereichen. Das stimmt natürlich. Nur ich glaube auch da, wenn wir jetzt ins Gegenteil kippen, dann tun wir uns auch keinen Gefallen, weil wir wollen doch, dass eigentlich niemand gecancelt wird wegen seiner Meinung. Und das erreichen wir nicht, wenn wir dann unsererseits canceln.
Gut. Damit
müssen die Argumente jetzt
ausgetauscht sein, was das angeht.
Das war's jetzt.
Wir setzen es an anderer Stelle fort. Und Einigkeit dürfte wahrscheinlich bestehen beim Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Deutschland. Und da gab es dieser Tage ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig. Ein Urteil, das viele überrascht hat und was vor allem im sogenannten freien Lager der kritischen und privaten Medien als aufsehenerregender Teilerfolg bejubelt wurde. Schon in der Formulierung doch zeigt, dass es nicht ganz einfach ist. Ein Teilerfolg ist bekanntlich ja eigentlich gar kein Erfolg. Jedenfalls berichtet das die Junge Freiheit, ARD und ZDF, würden durch einen Beitragsgegner ein aufsehenerregender Teilerfolg zuteil werden, also gegen die beiden, von einer Dame, einer anonym bleibenden Dame aus Bayern, die geklagt hatte. Eine Frau aus Bayern ist bis nach Leipzig gezogen, um dort ihr Recht durchzusetzen, den sogenannten Rundfunkbeitrag, also die Zwangsgebühr zum staatlichen Rundfunk, nicht zahlen zu müssen, mit dem Argument, dass das Programm ja nicht, wie eigentlich versprochen, ausgewogen sei. Die bayerischen Verwaltungsgerichte hatten das alles abgelehnt und erklärt, die Dame müsse zahlen, völlig unabhängig von einer eventuellen Ausgewogenheit oder nicht bestehenden Ausgewogenheit. Und das Bundesverwaltungsgericht, Milena, hat nun gesagt, nein, die sogenannte Beitragspflicht sei sehr wohl gekoppelt an die Ausgewogenheit und wenn diese nicht bestehe, dann müsse sie nicht zahlen. Teilerfolg aber nur deshalb, weil das Bundesverwaltungsgericht nun nicht die Frage nach der Ausgewogenheit beantwortet hat, sondern, wie es oberste Gerichte so an sich haben, das zurückverwiesen hat an die bayerischen Gerichte mit dem Auftrag, man müsse nun wissenschaftliche Studien zulassen. Die Dame könnte also selber Studien vorlegen, um zu beweisen, dass keine Ausgewogenheit vorliegt. Diese Studien müssten aber mindestens einen Zeitraum von 2 Jahren auswerten an Berichterstattung durchs Öffentlich-Rechtliche. Und das Gericht hat auch dazu gesetzt, es könne sich überhaupt nicht vorstellen, dass tatsächlich so ein Nichtbestehen darin festgestellt werden könnte. Also viel Grund zum Jubeln bleibt für mich da irgendwie nicht übrig.
Wobei etwas neu ist, dass jetzt wirklich eine Prüfung der Ausgewogenheit des Bayerischen Rundfunks ansteht. Das hat schon Charme, finde ich, ne? Also die nächsten 2 Jahre werden interessant, ob sich die Öffentlich-Rechtlichen, ob die reagieren und vielleicht ihren sehr einseitigen Kurs ändern oder ob sie weiter auf Arroganz setzen und darauf, dass es im Ende kein Gericht wagen wird, sie wirklich anzugreifen. Ich meine, die genießen ja den Schutz der Berliner Politmafia. Also insofern, ich tippe mal auf Letzteres, also auf die Arroganz. Allerdings, ich meine, gestern hatte das ZDF MoMA tatsächlich einen AfD-Mann zur Wehrpflichtdebatte eingeladen. Also natürlich sehr früh und nicht ohne zu betonen, wie gespalten die AfD bei diesem Thema sei. Naja, wobei die laden hin und wieder mal ganz früh am Morgen jemanden von der AfD ein. Nein, aber das wird interessant und das ist halt das Neue. Das Bundesverwaltungsgericht hat sich natürlich abgewischt, hat das schön wieder zurückgegeben nach Bayern. Und das war aber allerdings mit einer ordentlichen Klatsche für die dortigen Richter. Weil die haben gesagt, Leute, so geht es nicht, ne? Aber natürlich haben die sich auch nicht getraut und die Hürden sind sehr hoch und bla bla. Also am Ende wird nicht viel dabei rumkommen. Aber es wird grundsätzlich mit den ganzen Diskussionen der letzten Wochen und Monate immer ein bisschen enger für den ÖRR. Und sie merken es auch langsam. Ja, man merkt schon, dass sie so ein bisschen hysterisch werden.
Ja.
Und das ist schon mal ein Anfang.
Also ich hatte mich auch gefreut über diese Meldung. Ich frage mich allerdings, ob es jetzt so klug ist, praktisch, dass das Gericht inhaltlich überprüft, inwiefern Ausgewogenheit vorherrscht. Ich weiß nicht, ob das argumentativ so
Gutachter. Es werden Gutachter
oder
gestellt.
Gutachter,
auf allen,
okay. Und
auf
dann
allen
muss
Seiten.
Das
genau.
Und dann muss
genau.
das Gericht das praktisch bewerten. Aber auch da weiß ich jetzt nicht, ob das so fruchtbar ist, ob man jetzt inhaltlich das Ganze aufziehen sollte. Eigentlich ist es doch so, dass dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in einer Zeit installiert wurde, als es eben noch nicht einmal Privatfernsehen gab, geschweige denn andere Rundfunkmedien oder gar das Internet mit sämtlichen Kanälen, wie wir es heute haben. Also ich finde, es wäre schlauer, dahingehend zu argumentieren, inwiefern wir grundsätzlich so ein Ding noch brauchen. Beziehungsweise wenn, inwiefern wir es dann, in welchem Umfang wir es brauchen, dann kann man sagen, na gut, der Staat will halt auch sich verbreiten, dann macht er halt dreimal am Tag noch Nachrichten, die werden von Steuergeld finanziert und gut ist. Und dann brauchen wir ja, die ganzen.
Ja, gut, aber das ist.
Ja, das ist Utopie, verstehst du? Das ist Utopie. Naja, hier haben wir immerhin ein Urteil.
Genau. Ne? Es ist also vor allem an der Aufgabe des Gerichts vorbei. Also nicht, dass ich bin der Letzte, der das Regime hier irgendwie verteidigt, aber das Gericht hat natürlich zu entscheiden, was ihm vorgelegt wird im Rahmen der Gesetze. Und wenn das Gericht nun plötzlich meint, nö, wir brauchen gar keinen Rundfunk, also das geht nun so nicht. Also im Rahmen eines Gerichtsurteils ist das ja schon mehr, als man erwarten könnte. So viel muss ich also nicht zugestehen.
Ja, also, es ist eigentlich, ihr habt recht, es wäre eigentlich eine politische Aufgabe. Es wäre eigentlich die Aufgabe einer Regierung.
Aber die ist utopisch.
Ja, ja,
das kommt jetzt nicht. Das hier ist schon da.
Ja, das stimmt, weiß natürlich nur, vermutlich auch.
Nur ich weiß halt nicht, ob jetzt mit gerichtlicher Qualitätskontrolle, ob das so ein guter Weg ist. Also wenn das sozusagen ein Präzedenzfall dafür wird, dass man über diesen Weg in Zukunft von den GEZ-Gebühren frei wird, okay, finde ich super, würde ich auch machen. Aber ja, gucken wir mal,
Leute, Entschuldigung, da wird gar nichts passieren. Also das ist ja auch klar, oder? Da kommen jetzt, die kann Gutachten bringen, wie sie möchte. Da kann Michael Mayen jetzt eine 10-Jahres-Studie vorlegen. Dann wird es heißen, nein, der Schwurbelprofessor nicht. Also es ist doch, das Gericht sagt ja schon, das Bundesverwaltungsgericht gibt ja schon in seiner Presseerklärung dazu, mitzuverstehen, dass es quasi ausschließt, dass dieser Beweis erbracht werden kann. Heißt also, sie haben jetzt die Chance, einen Beweis zu erbringen, den wir sowieso nicht akzeptieren werden. Das sagen die ja schon. Und das ist halt deren Weg, das einzuhängen.
Es gibt sehr große Hürden.
Ja, ne? Ja, das heißt, das ist die Richtersprache dafür.
Ja, aber ne? Ja. Sie sagen jetzt nicht, also könnte ja jemand glauben, dass Sie sagen, wir werden es nicht akzeptieren.
Genau, gut, dass du das nochmal klarstellst. Es gibt sehr große Hürden dafür, dass Milena Preradovic mir mal sowas durchgehen lässt und sagen, sie schließt es dann aus. Und damit wäre auch dieses Thema von ihr abgeurteilt. Nichts hat ja bekanntlich mit irgendwas zu tun. Ich betone das, ich werde nicht müde, das zu betonen. Und völlig ohne jeden Zusammenhang mit diesen Entwicklungen, da vermeldet Sachsen-Anhalt jetzt, genau gesagt, Tichys Einblick vermeldet das über Sachsen-Anhalt, dass die rechtsradikale Adolf-Hitler-Partei AfD dort 40% der Wahlstimmen offensichtlich in Umfragen für sich beanspruchen kann. Natürlich vermeldet Tichy nicht, dass es eine rechtsradikale Adolf-Hitler-Partei ist. Das sagen dann die sogenannten etablierten Qualitätsmedien. Nein, ich halte die AfD auch nicht für eine solche Partei, aber wir wissen ja, dass in unserer Demokratie eine solche Einordnung ganz wichtig ist für die Menschen. Mhm. Jedenfalls meint Tichy, für die CDU naht die Stunde der Wahrheit. Der örtliche Ulrich Siegmund als potenzieller Ministerpräsident und Spitzenkandidat der AfD hat auch schon ein Frohlocken-Video veröffentlicht. Und Apollo schiebt hinterher, erstmals kommt die AfD auch in Baden-Württemberg in einer Umfrage zur Landtagswahl 2026 auf 21% und liegt damit vor den regierenden Grünen. Dennoch wollen die meisten Baden-Württemberger weiter einen Vertreter der Partei als Kretschmer-Nachfolger, nämlich Cem Einkaufswagen-Chip Özdemir. Das gibt doch Deutschland recht gut wieder, Milena, oder? Also sowohl die Gespaltenheit als auch der Wahnsinn in der Wahl und in der Entwicklung.
Aber ist schon interessant. Also wenn die AfD tatsächlich nächstes Jahr im September ist die Wahl in Sachsen-Anhalt, wenn die so ein Wahlergebnis holen, dann ist ja natürlich die Brandmauer endgültig Geschichte. Den geht ja auch ordentlich die Düse. Es brodelt ja auch ordentlich in der CDU. Also jetzt hat Peter Tauber und der ehemalige Verteidigungsminister zu Guttenberg sind ja schon mal vorgeprescht, ja. Also Brandmauer zumindest mal so ein bisschen, ne, mal ein bisschen drüber gucken über die Brandmauer. Flankiert von einigen prominenten Ost-CDUlern, von denen einer schon wieder zurückgerudert ist, ja. Ja, ich meine, die CDU, wenn das jetzt so ist, also CDU hat nach dieser INSA-Umfrage 26%, die AfD 40, so. Die CDU müsste mit 26% mit SPD, Linken und BSW koalieren. Das ist ja eh schon absurd genug.
Aber ich traue denen zu.
SPD und BSW sind nur bei 6%. Fallen die bei der Wahl einen Punkt unter 5, dann wäre Siegmund von der AfD Ministerpräsident.
Ja.
Aber selbst wenn nicht, wie soll die CDU mit drei linken Parteien regieren? Das kann eigentlich nicht sein. Das kann auch in keinem, selbst der normale CDU-Wähler, den du ja immer die dümmste Lebensform des Planeten nennst.
Deutschlands, Entschuldigung.
Also selbst der kann das nicht wollen, dass wird ja auch vorher auffallen. Also möglicherweise käme es dann zur Toleranz einer AfD-Minderheitsregierung. Und das ist ja quasi die Vorstufe einer Koalition. Also ich bin sehr gespannt. Es kann natürlich noch viel passieren in einem Jahr.
Ulrike, das kann durchaus sein. Und einer, der da ganz große Angst vor hat, ist das promovierte Tofu-Würstchen Anton Hofreiter. Der verbreitet dieser Tage auf X ein Video von sich, von Peter Bistron, der AfD-Europaabgeordnete. Der hat ihm dabei geholfen und schreibt, hier, Tofu-Würstchen Hofreiter hat eine wichtige Mitteilung, die ich gern teile. Und da steht Anton Hofreiter sehr betreten und mit unglaublich Getragenheit und Bierernsthaftigkeit beschwert er sich, dass Rechtsextreme und Rechtsradikale zusammen mit der CDU jetzt das Tofu-Würstchen verboten haben. Und das sei ein großes Problem. Und dann setzt Hofreiter an zu einer, ja, wirren Wiederholung der Worte Rechtsextrem und Rechtsradikal. Man merkt, der Mann hat Angst, dass sich in so einer Sache wie ein Tofu-Würstchen-Verbot niederschlägt, was da kommt. Aber mal Butter bei die Fische. Welche Möglichkeiten hat denn die CDU überhaupt, sich jetzt so zu prostituieren, so komplett aufzulösen, dass sie am Ende dann doch mit der AfD koaliert? Frau Weidel frohlockt ja schon und sagt, eine gehäutete und veränderte CDU, die sei dann ein Koalitionspartner. Aber mal ehrlich, beide machen sich doch unglaubwürdig, auch die AfD, wenn sie am Ende mit der Täterpartei koaliert, genauso wie die CDU.
Die AfD nicht unbedingt.
Ja, jetzt geht die Frage an Ulrike. Danach dann das Erfolg.
Hast du nicht gesagt,
doch,
Schätzchen.
Doch, habe ich zweimal gesagt. Ja.
Naja, also Ulrike. Also aus meiner Sicht haben sich sämtliche etablierte Parteien unglaubwürdig gemacht. Man kann jetzt darüber streiten, ob einzelne Politiker da eine löbliche Ausnahme bilden, auf Landesebene, auf Kommunalebene meinetwegen. Aber grundsätzlich empfiehlt, also jemand, der mit der CDU koaliert, empfiehlt sich natürlich nicht als solches. Andererseits könnte ich natürlich vollkommen verstehen, wenn die AfD das macht, weil es ja eigentlich realpolitisch das einzig Sinnvolle wäre. Nur, ich habe das Gefühl, obwohl ich Milenas Ausführungen total schlüssig und sinnvoll finde, ich habe trotzdem das Gefühl, die CDU wird sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, irgendeine Koalition mit der AfD einzugehen. Weil das sieht man ja auch an unserer jetzigen Regierung. Lieber lassen die sich von der SPD vor sich her treiben, machen alle möglichen Kompromisse, beziehungsweise können eigentlich gar nicht richtig arbeiten, anstatt dass sie das Logische tun, wofür sie auch gewählt wurden, nämlich eine konservative Politik zu machen. Und deswegen glaube ich auch in Sachsen-Anhalt, es wird wahrscheinlich die unmöglichsten Verrenkungen geben. Also ich halte dann wirklich eine Koalition der CDU mit Linken, SPD und BSW für wahrscheinlicher, als dass sie sich mit der AfD zusammentun. Oder sie werden versuchen, irgendeinen Skandal künstlich aufzublasen, weswegen ein paar Wähler dann vielleicht doch zurückschrecken, die AfD zu wählen. Oder es gibt irgendwelche anderen Dinge, die das Ganze erschweren. Mediale Kampagnen. Also ich
kann
mir alles
vorstellen.
Man weiß
halt nicht, was passiert.
Man weiß, ja, natürlich weiß man nicht, was passiert. Es kann natürlich auch sein, also ich frage mich ja eigentlich jeden Tag, wie lange das hier alles noch so weitergehen kann, dass in einem Jahr die Stimmung hier so gekippt ist im Land, dass die wissen, okay, wir müssen jetzt koalieren, sonst haben wir hier einen Bürgerkrieg. Also das kann natürlich auch passieren. Aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt windet sich die CDU und ich sehe es ehrlich gesagt noch nicht.
Ja, also dass die sich windet, ist vollkommen klar. Natürlich wollen die das nicht. Aber es ist ein noch völliger Unterschied, meine ich, ob die CDU mit der SPD koaliert im Bund oder ob sie mit drei linken Parteien in Sachsen-Anhalt koaliert. SPD, Linke und BSW. Also das halte ich doch nach jetzigem Denken noch für ausgeschlossen. Also da glaube ich eher an das Tolerieren einer Minderheitsregierung.
Tja, auch das.
Was politisch ja dann fast noch das Beste wäre, weil dann müsste, na gut, die AfD bräuchte dann für bestimmte Beschlüsse die anderen, richtig? Also sie könnte dann auch nicht ihren Stiefel fahren, sondern sie müsste sich dann natürlich...
Sie müsste sich wechselnde Mehrheiten suchen.
Wechselnde Mehrheiten suchen, wobei das wäre dann auch wiederum richtig demokratisch, weil der AfD traue ich schon zu, dass sie dann nach Inhalten schauen und eben nicht nach etwaigen Freundschaften zu irgendwelchen anderen Parteien. Also das wäre vielleicht sogar gar nicht schlecht.
Wobei wechselnde Mehrheiten wird es so nicht geben. Es wird dann nur die Mehrheit, sagen wir mal, es wird auf die CDU ankommen, ja. Und das ist natürlich auch eine gewisse Machtposition. Also insofern, ja, es ist gar nicht mal so ausgeschlossen.
Wir werden es erleben und News vermeldet dazu passend, dass auch die Neuauszählung der Bundestagswahlergebnisse wegen des BSWs wohl immer wahrscheinlicher werde. So denn das BSW dann doch noch reinkommt, verändert das ja auch nochmal Mehrheiten. News berichtet, dass Table Briefings berichtet, der Wahlprüfungsausschuss hätte den Einspruch der Partei jetzt priorisiert und will über die Frage einer Neuauszählung entscheiden, was auch immer das heißen mag. Ja, derweil ist das alte Regime noch dran und hat Restunterstützer, die derzeit in Hamburg gezeigt haben, was sie noch so anrichten können. Hamburg ist bekanntermaßen die Stadt des radikalen Gehorsams für alles, was von oben kommt, und schafft es auch noch, denn die Prognose wage ich, Berlin nach unten zu überholen bei der Stadtentwicklung. Denn Reitschuster berichtet jetzt, ein Hamburger Unionspolitiker, der hat es eher untypisch für seine Branche, in klaren Worten auf den Punkt gebracht, was die Hamburger gerade in einer Volksabstimmung beschlossen haben. Es geht darum, sagt dieser CDU-Politiker, dass man mit dem Vorziehen der Klimaneutralität auf 2040 das Leben in Hamburg dramatisch teurer machen wird. Es geht um drastisch steigende Mieten, es geht um das Zwangsaus für Gas- und Ölheizung, es geht um die Verlagerung von Unternehmen und damit um tausende Arbeitsplätze raus aus Hamburg. Und es geht um ein flächendeckendes Fahrverbot für Verbrenner und ein Tempo 30 in der ganzen Stadt. Genau genommen nicht ganz von der Mehrheit beschlossen, vermeldet Reitschuster, denn die Wahlbeteiligung betrug 40,6%. Der Anteil der Ja-Stimmen lag bei 53,2%. Und da 53,2 von 40,6 gerade mal 21,6 von allen ergibt, da wurde der zukünftige Untergang Hamburgs sauber von nur 21,6% der Wahlberechtigten beschlossen. Milena, so sieht unsere Demokratie eben aus, oder? Mit all ihren grünen
und
Folgen.
Und kaum war dieser bekloppte Entscheid durch, bettelt Hamburg bei Bund und EU um Geld. Ja,
komisch.
Ja, nee, das schaffen wir jetzt alles gar nicht so alleine. Und ganz interessant auch, was die Handelskammer Hamburg vermeldet. Laut dieser Handelskammer ist die Stimmung in der Wirtschaft so schlecht wie seit Jahren nicht mehr. Das gilt sogar schon für vor dem Entscheid. Ja. Also das Geschäftsklima sackt im dritten Quartal auf nur noch 84,4 Punkte ab, ein Minus von über 10 Punkten. Ganze 66% der Unternehmen nennen die politischen Rahmenbedingungen als größtes Risiko, noch vor Nachfrageschwäche und Arbeitskosten. Und bereits die Hälfte der Betriebe will Investitionen zurückfahren. Und wir reden hier von Deutschlands größter Industriestadt, die sich gerade abschafft.
Ja? Tja.
Ja, wir hatten da auch einen sehr guten Artikel vom Kernenergetiker Manfred Haferburg bei Ach Gut. Und er hat auch, also der hat sich auch natürlich darüber lustig gemacht, dass so wenig Leute zur Abstimmung gegangen sind. Er hat alle möglichen Parallelveranstaltungen aufgeführt, wo wahrscheinlich der Rest war, der da nicht abgestimmt hat. Und er sagt eben auch ganz unmissverständlich, die Waren des täglichen Bedarfs werden unbezahlbar werden, wenn das alles so befolgt wird. Ja. Also der Hafen kann gleich dicht machen eigentlich, ne? Das ist ja auch alles CO2.
Natürlich, so
kein Dieselnotstrom im Krankenhaus beim Blackout, kein gar nichts. Die Bewohner können dann vielleicht noch Rikscha-Fahrer werden, wenn sie Glück haben. Oder CO2-Kontrolleur. Also viel mehr bleibt da nicht. Und ja, da Stichwort Galgenhumor, wie will man mit so einem Entscheid sonst umgehen? Aber höchstwahrscheinlich, also das ist ja alles gar nicht durchsetzbar, aber dass es Leute gibt, die glauben, sie können das jetzt so machen und dann wird alles paletti, ist auch schon sehr schockierend.
Aber mal ganz ernsthaft, also bei aller Schadenfreude, die Hamburg völlig zurecht trifft, ja, denn kaum eine Stadt hat es vielleicht neben Köln und Berlin so verdient, jetzt in den Abgrund gerissen zu werden, den sie selber geschaufelt hat. Diese 21,6%, das ist doch schon interessant. Ne? Ich frage mich, haben da einfach ganz viele Leute gesagt, bei dem Wahnsinn mache ich gar nicht mit? War denen das einfach völlig gleich? Haben die resigniert? Sagen die, es bringt ja eh alles nichts in unserer Demokratie?
Ja, der Bürgermeister hat auch nicht eingegriffen. Der hat gar nicht sich geäußert. Der hat einfach den Kopf in den Sand gesteckt. Die haben so irgendwie so getan, als ob es das gar nicht so richtig gäbe, ja? Und aber deswegen hat es wahrscheinlich auch keiner so richtig ernst genommen.
Weiß
ja?
ich nicht.
Das ist ähnlich wie beim Brexit damals gewesen. Da sind ja auch ganz viele nicht zur Abstimmung gegangen, die hinterher aufgewacht sind und nicht mehr in der EU waren, verstehst du? Ich stelle mir das so jetzt so ein bisschen ähnlich vor.
Ja, vorstellen kann man sich viel. Ich kann es tatsächlich, ich weiß es nicht. Muss man erfragen in Hamburg. Ich habe das tatsächlich auch nicht in die Mühe nicht gemacht. Ich rufe mal an in Hamburg. Hallo Hamburg?
Mm. Natürlich.
Ja, Brandenburg ist am Telefon, ja. Ich gehe nie ran.
Also es können ja die Zuhörer kommentieren,
ja.
Falls sie Hamburger sind, wie sie das sehen, ob sie da auch abgestimmt haben.
Das Problem unserer Zuhörer
ist... Wenn ihr noch Internet habt, Hamburger, dann schreibt was unter das Video.
Das Problem unserer Zuhörer ist ja, Ulrike, dass das ja Menschen sind mit mehr als einer Gehirnzelle. Das sind ja...
Ja, eben.
Aber
die wissen vielleicht, was da passiert ist.
Die verstehen vielleicht genauso wenig, mit welchen Zombies die da zusammenleben müssen und was die... Also ich finde es schon interessant, dass die so gar nicht hingehen und... Also ja... Ja, wer weiß. Also Hamburger, falls es jemand erklären kann, mich würde es wirklich interessieren, denn es ist ja trotz aller Unkerei ist Hamburg eigentlich mal eine tolle Stadt gewesen. Vielleicht bauen wir sie dann später wieder mal auf. Können wir vielleicht. Bis dahin gibt es noch andere interessante Ereignisse und immer wieder Dinge, die einen dann doch erstaunen. Weil man dachte ja, wir hätten an Widerwärtigkeit und Charakterabfall mit Jens Spahn und Karl Lauterbach irgendwann mal einen Fußpunkt erreicht und einen unteren Wendepunkt. Und dass das auch andere Menschen so ähnlich handhaben oder von vergleichbarer Abschaumart sind, das beweist jetzt einer, bei dem man es jetzt nicht unbedingt hätte kommen sehen, weil er doch eher still und spießig ist. Kulturstaatsminister Weimar, nämlich ein Mann, der so klangvoll kulturellen Namen hat, der war ja kürzlich auf der Frankfurter Buchmesse und heulte da sehr deutsch rum, erklärte den anwesenden Autoren und Verlegern, dass die bösen amerikanischen Vampirunternehmen aus der Tech-Branche ja den unglaublichen Genesungsgeist der deutschen Hochdichter ausrauben würden aus eigenem Interesse und all das, was diese Autoren dort so wahnsinnig Tolles leisten, einfach unerlaubt nutzen und verbreiten. Es gab verhaltenen Applaus dort bei der Buchmesse. Es gab vor allem Kritik danach von der Wirtschaft, auch wieder von Richard Grenell, der diesen Kommentar verbreitete und erklärte, dass ein Vertreter der deutschen Regierung hier amerikanische Tech-Konzerne beleidigte. Was aber vor allem witzig war, Milena, ist, dass dieser Kulturstaatsminister Wolfram Weimar einige Stunden fast nur danach aufflog damit, dass er all das, was er dort anprangerte, seit Jahren kräftig selber tut. Nachweislich, wie Alexander Wallasch herausgefunden hat. Das ist schon eine ziemliche Granate, oder? An Heuchelei ist der Mann jetzt kaum noch zu überbieten. Man muss die Skala irgendwie Weimar nennen, finde ich.
Ja, Alexander Wallasch, übrigens Gratulation an dieser Stelle. Wenn dieser Artikel stimmt, dann ist der Weimar nicht mehr zu halten, weil Herr Weimar hat angeblich jetzt oder hat jetzt heimlich knapp 100 Texte von Alice Weidel auf seiner Website The European gelöscht. Ja? Und diese 100 Texte hat er anscheinend, also das gibt wohl eine Bestätigung von Frau Weidel, die hat er über Jahre hinweg ohne deren Wissen auf seiner Website The European hat er die veröffentlicht. Das ist völlig verrückt, ja. Und das ist also The European, das ist halt auch so ein Medienprojekt. Da war er nicht nur Gesellschafter, also Miteigentümer, sondern auch operativer Geschäftsführer dieser Unternehmung, ja. Und die haben dann nahezu 100 Artikel von Alice Weidel veröffentlicht. Die haben sie dann auch noch als Autorin vorgestellt, ja.
Und das kann man sich nicht ausdenken.
Ich verstehe es auch gar nicht, ja.
Ich meine,
das ist ein öffentliches Ding, The European. Also wie er da heimlich, also der Frau Weidel die Klamotten klaut, also das ist Diebstahl, ja, wenn das so ist. Aber das ist ja anscheinend so. Und jetzt hat er die Brandmauer entdeckt, seit er jetzt Kulturstaatsminister geworden ist. Schimpft er auch, hat er auch auf der Buchmesse gleichzeitig noch nach dem KI-Vampiren kam die AfD ran. Obwohl er von Frau Weidel 100 Artikel veröffentlicht. Ich muss wirklich sagen, ich kann es nicht nachvollziehen, was in dessen Kopf vorgegangen ist.
Oder? Entitlement. Es ist Entitlement. Es ist wirklich genau das. Es ist das Phänomen, was die, da bin ich ganz sicher, was die Angelsachsen damit beschreiben. Es ist die Ansicht, wenn ich das mache, ist das völlig legitim. Aber wenn die bösen amerikanischen Tech-Faschisten das machen, dann geht das nicht. Es ist
ja,
wirklich
aber er
nur
muss doch wissen, dass er nicht einfach fremder Leuts geistiges Eigentum veröffentlichen kann. Ich meine, er hat damit Geld verdient.
Theoretisch.
Aber er hat damit Geld verdient. Also diese Internetseite hat ja auch Geld.
Ich verteidige den Mann nicht.
Nein,
ich weiß nicht, dass das irgendwie zu rechtfertigen
ist. Ja, aber ich glaube, es ist nur mit Hybris zu erklären. Ja. Wahrscheinlich, ja. Ich meine, AfDler gelten in diesem Lande ja auch als vogelfrei. Vielleicht hat er sich gedacht, naja, die kann mir eh nichts. Und das ist wahrscheinlich völlige Selbstüberschätzung. Ja. Und ich finde, man merkt ja auch, wie er sich als angeblich konservativer Politiker jetzt den Kampf gegen rechts auf die Fahnen schreibt. Also
er findet die ja gut, die Alice Weidel. Sonst hätte der ja nicht 100 Beiträge von dir veröffentlicht.
Naja, genau. Wie heuchlerisch ist das? Also er hat sich ja auch, aber er hat sich doch sowieso auch schon von seinen Publikationen selbst distanziert, kaum dass er im Gespräch war, Kulturminister zu werden. Und also ich muss sagen, seine Kritik an jetzt US-Tech-Giganten und geistigem Eigentum, das finde ich ja, das finde ich als solches berechtigt. Aber natürlich, wenn ich selber 100-fach das geistige Eigentum eines anderen Menschen gestohlen habe. Es ist einfach, einfach nur lächerlich.
Auch diese Kritik ist erbärmlich, weil er ja nicht tatsächlich, er bittet ja keine Lösung und er typisch deutsches Jammern darüber, die bösen amerikanischen Tech-Konzerne machen das einfach so mit dem Auswerten und es zeigt ja nur, Europa ist mal wieder völlig blank. Ne? Dank der Politik seiner Partei sind wir komplett abgeschlagen und hilflos, was Spitzentechnologie angeht. Und statt das zu ändern, jammert er rum, dass sie abgeschlagen sind und betreibt genau das, was er da geißelt. Also da stimme ich dir völlig zu, Ulrike. Es ist durch nichts anderes als maßlose Arroganz und völlige Verblendung ist das zu rechtfertigen. Wahrscheinlich hat dieser bornierte Heuchler auch noch gedacht, dass das Großmut von ihm ist, Alice Weidel dort stattfinden zu lassen. Es zeigt ja seine Offenheit und Debattenfähigkeit. Und wahrscheinlich denkt er sich oder dachte er sich, dass die Weidel ja dankbar sein dürfe, dort zu erscheinen mit ihren Texten. Ich meine, anders geht das in dem Kopf nicht zusammen, weil bescheuert ist der Mann ja nicht. Davon können wir ausgehen. Er ist nicht vollkommen behindert, sondern der weiß schon, was er tut. Und es muss ja diese kognitive Dissonanz irgendwie ausgeglichen werden. Das erklärt sich nur durch
diese... Interessant wird jetzt sein, wie das weitergeht. Ja. Ob das weitergeht, ob das in den normalen Medien, tippe ich mal, wird davon nichts auftauchen.
Ja.
Vielleicht Berliner Zeitung, ich bin mal gespannt. Ja. Hinter der Bezahlschranke wahrscheinlich. Und ansonsten... Ja, wird der einfach, ja, aber ich meine, das muss doch jetzt schon ein Skandal sein.
In einer normalen Welt schon, aber ich hoffe, es wird interessieren. Ich fürchte, es wird nicht interessieren. Und ich habe wirklich das Gefühl, der ganze Politkomplex ist dermaßen verkommen, dass man da wahrscheinlich kaum einen Menschen findet, den man als charakterstark bezeichnen kann. Wir sind alle keine Engel, aber ich finde schon, in der Politik häufen sich doch die Charaktermängel und an dem Beispiel von Weimar sieht man es mal wieder.
Das ist ja extrem diplomatisch. Ulrike, ich bin immer wieder begeistert. Es häufen sich Charaktermängel. Diese Sanftheit in der Kritik. Ich danke dafür und wir werfen einen Blick auf die Lage der Dinge, was die Gesundheitspolitik...
Übrigens, darf ich ganz kurz, ich habe jetzt gerade mal ganz kurz bei X reingeguckt.
Ja.
Und da schreibt Julian Andrat, Radiomoderator, habe ich das richtig verstanden? Wolfram Weimar wirft der KI Raubbau am geistigen Eigentum vor und führt Alice Weidel, Brad Pitt und Papst Franziskus als Autoren, obwohl sie nie bei ihm geschrieben haben.
Nein!
Also nur mal ganz kurz nachgeguckt, wie lustig, ne?
Jetzt kommt auch noch Brad Pitt und der Papst demnach, wenn das stimmt.
Was hat Brad Pitt denn geschrieben? Egal.
Der wird sich aufs Zitatrecht berufen wahrscheinlich. Der wird sagen, ja wieso, ich habe sie ja nur zitiert. Naja.
Aber anscheinend führt er die aus Autoren. Naja, egal, wir werden es noch sehen.
Für Herrn Wolfram Weimar, der sich vielleicht schon mal nach einer neuen geschäftlichen Betätigung umgucken muss. Aber ich sehe es wie ihr, das wird nicht stattfinden in den Staatsmedien. Deswegen bekommt es auch keine größere Gruppe an Insassen mit und der Mann wird wahrscheinlich im Amt bleiben. Soweit mein Tipp. Konstanz haben wir auch in der sogenannten Gesundheitspolitik in Sachen Impfgiften und ähnlichem. DKP berichtet, EU und WHO etablieren nun einen neuen digitalen Impfpass, einen Impfreisepass für Afrika. Gemeinsam mit der EU rollt die WHO diesen digitalen Impfpass auf, der den bisher grünen Pass übersetzen soll und die Pandemievorsorge, soweit das Zitat, verbessern solle. Mehr oder minder zeitgleich stellt, so die Berliner Zeitung, ein oberstes Gericht in Deutschland fest, dass deutsche Ärzte während der Corona-Zeit sogenannte Erfüllungsgehilfen des Staates waren und insofern nicht haften müssten für die Folgen dessen, was sie dort verbrochen haben. Da würde, wenn denn gehaftet werden muss, der Staat eintreten. Das sind zwei Dinge, die einem eigentlich den Schauer über den Rücken jagen müssen. Und Milena, wenn ich noch anfügen darf, Ärzte als Erfüllungsgehilfen des Staaten, die hatten wir das letzte Mal in KZs.
Genau, mein erster Gedanke war, nach dieser Logik wären Mengele und alle KZ-Ärzte freigesprochen worden. Ja? Mhm. Das ist die Logik dieses Urteils.
Ja.
Ja? Und was das bedeutet für alle Impfgeschädigten, sie kriegen nichts von niemandem, ja. Der kann jetzt auf zivilrechtlichem Weg, also ein Impfgeschädigter, nur gegen den Staat klagen, so sagt das BGH, ja. Aber gerade dieser zivilrechtliche Anspruch wurde durch den Staat im Jahr 2024 für Corona-Impfungen ausgeschlossen. Ja, möglicherweise sogar rückwirkend. Und ergo haben Impfgeschädigte überhaupt keine Möglichkeit. Sie können weder den Pharmakonzern verklagen, noch den Staat verklagen, noch sind die Ärzte schuld. Sie waschen alle ihre Hände in Unschuld. und werden für ihre Verbrechen nicht belangt.
Ja, so sieht es aus. Und
Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist zynischer, geht's nicht mehr.
Es war in den letzten Jahren schon unerträglich, ein Angehöriger der deutschen Ärzteschaft zu sein. Mein Glück ist, dass ich auch ein Angehöriger der Schweizer Ärzteschaft bin, nach eigenem Recht, sodass es mir auch vollkommen egal sein kann, was deutsche Ärztekammern gegen mich beschließen sollten. Aber ich spiele mit dem Gedanken, langsam aus Prinzip meine deutsche Approbation zurückzugeben. Es ist wirklich widerwärtig. Zu dieser Gruppe von Leuten zu gehören. Ehrlich gesagt, es ist ekelerregend, mit diesen Leuten zu einer Gruppe zu gehören.
Ja, gut, das ist egal. Deine Approbation gehört dir.
Das tut sie auch. Ich habe eine eigene in der Schweiz, glücklicherweise.
Ah, übrigens, ich muss dich auch mal loben.
Ach so?
Hoho, jetzt erschrickst du, ne?
Ja, doch, ich habe Angst. Warte,
lade. Jetzt guck mal, was Nettes.
Ja.
Ich muss ja sagen, dieser Paul Brandenburg Medienscanner, den du rausgebracht hast, das ist eine super Nummer. Ich weiß nicht, ob ihr es da draußen schon gesehen habt. Das ist so ein Medienscanner. Wenn ihr auf PB Medienscanner geht, ja, da seht ihr alle Titel von im Grunde allen Zeitungen und von sehr vielen kritischen auch. Auch Antispiegel ist dabei. Ganz viele kritische, Tichy und so weiter, Reitschuster. Und überall sind die Titel. Und wenn ihr draufdrückt, könnt ihr sogar ein bisschen mehr lesen oder zu diesem Artikel. Da hat man innerhalb von 3 Minuten einen Komplettüberblick über die gesamte Medienlandschaft, eben auch über die kritische und über die Altmedien. Also ich muss sagen, also toll, ich finde es toll. Als Journalist ist das großartig.
Ja, danke.
Muss ich unbedingt ausprobieren, kenne ich noch
ja,
gar nicht.
Ja, ist echt, ja, aber wirklich, das, ich bin ganz begeistert, Paul.
Ja, toll. Mensch, vielen Dank. Ich weiß, so löst meine Approbation in Deutschland doch noch irgendwie Begeisterung aus. Von den Borussen zu den Russen, wie du immer schon sagst, und zurück.
Nee, aber ich wollte das heute sagen, deswegen.
Und jetzt ist es drin. Ja, vielen Dank. Gerne, gerne. Also geht auf paulbrandenburg.com. Oben rechts findet ihr Medienscanner als Link oder direkt auf scanner.paulbrandenburg.com. Da ist das Ding dann. Es ist im Prinzip eine Übersicht aller RSS-Feeds dieser Nachrichtenmagazine, sortiert nach Kontinenten und Regionen. Und wer sich dort ein kostenloses und werbefreies Konto macht, der kann sich dann auch aussuchen, welche er da sehen möchte und welche nicht, sodass man da sagen kann, nee, die Zeitung will ich nicht oder das Medium, dafür dann die anderen. Das baue ich auch noch ein bisschen aus in nächster Zeit. Das ist ein Ergebnis meiner Arbeit gewesen, weil ich es mir selber gebaut habe, mit Grog natürlich. Und ein paar Tage Vibe gecodet habe, ist schon gruselig, was diese KI kann. Also ich konnte überhaupt nicht PHP coden und habe jetzt eine mehrere Kilobyte große App mit Grog erstellen können, ist schon irre. Also die Automatisierung, die da möglich ist, werde ich auch noch weiter ausbauen, auch im Zusammenhang mit der Geheimtreffen-Plattform, die ihr auch kräftig nutzt. Ja, viel Freude damit, freut mich, wenn es euch gefällt. Den Link zum Medienscanner packe ich hier drunter unter den Text zur Sendung. Und da lest ihr dann auch, um nochmal zur Gesundheitspolitik zu kommen, was sich die Aufpasser der Insassenschaft in Euroland jetzt ausgedacht haben. Die Bild berichtet nämlich, dass Filterkippen eventuell auch vor dem Ausstehen könnten. Die EU schlägt ein Zigarettenverbot vor, genauer ein Filterverbot. Ein Beschlussentwurf des Rates der Europäischen Union sieht das vor. Und die WHO pflichtet dem auch sofort bei. Zur Regulierung von Tabakerzeugnissen empfiehlt sie ausdrücklich, Filter zu verbieten, um die Genießbarkeit und Attraktivität von Zigaretten zu verringern. Ulrike, ich habe lange das Rauchen aufgegeben, aber langsam überlege ich mir schon, aus Solidarität das wieder anzufangen.
Naja, vor allem, es ist doch alles eine enorme Doppelmoral, oder? Also ich habe nie geraucht, aber trotzdem sage ich mir, allein diese Ekelbilder auf den Zigarettenpackungen sind doch schon eine Zumutung. Also einerseits die Steuern dafür kassieren als Staat und andererseits dann aber so tun, oh, wir sorgen uns um unsere Bürger und die dürfen nicht rauchen und lass doch die Leute entscheiden, ob sie rauchen oder nicht. Das ist doch mit Alkohol das Gleiche. Auch den sollte man nur in Maßen genießen, wie wir alle wissen. Aber lass doch einfach den Leuten ihre Laster sozusagen und lass sie selbst entscheiden, was sie sich zuführen wollen und was eben nicht.
Und, italienische Minister, also Entschuldigung, ich war noch nicht fertig.
Ich wollte nur noch hinterher schicken, aber was erwartet man von der EU? Die ist ja unser aller Nanny, wie wir wissen, und erfindet eine bescheuerte Vorgabe nach der anderen. Die will uns jetzt auch beim Investieren beraten, natürlich nur in Dinge, die sie gut findet, ne? Damit wir ihre Politik mit unserem Ersparten finanzieren. Aber sie berät uns, weil wir keine Ahnung haben. Also
berät. Ja. So berät, wie ein Schutzgelderpresser, genau. Dir eine Sicherheit vor Gewaltlosigkeit anbietet. Ja.
Und wenn wir es freiwillig nicht hergeben, kommt dann irgendwann das Gesetz, das wir müssen. Aber sie sorgt sich um uns und deswegen macht sie das alles.
Sie besorgt uns vor allem, die EU. Ja.
Sie besorgt die italienische, uns, ja. Die italienische Ministerpräsidentin Meloni hat schon gesagt, sie würde jemanden umbringen, wenn sie mit dem Rauchen aufhören müsste. Die ist richtig stinkig.
Dann Uschi von der Leyen am besten.
Ich glaube nicht, dass das durchkommt. Wegen der Steuereinnahmen. Ne? Ich glaube, dass da nicht viele Länder mitmachen. Also ich zitiere mal kurz Stefan Homburg, Finanzprofessor. Bei allen, die sich mit öffentlichen Finanzen ein wenig auskennen, bleibt der Blutdruck niedrig. Rund 100 Milliarden Euro Tabaksteuer fließen allein den Mitgliedstaaten zu. Daher werden diese den Vorschlag mit Sicherheit ablehnen. Es ist eine Art Ungeheuer von Loch Ness.
Ja, da wäre ich gar nicht so sicher. Weil sowas wird ja immer, Achtung, wichtiges Wort, gegenfinanziert. Und wenn das wegfällt, dann zahlt ihr Insassen, ihr faulen Schweine, einfach noch ein bisschen mehr ein. Ja, dann wird das einfach vom Lohn abgezogen. Weil das muss ja gegenfinanziert werden, weil wir brauchen ja klimaneutrale Radwege. Ja, also das wird so schnell nicht passieren. Das gibt dann einfach keine Filterzigaretten und dafür mehr Steuern.
Aber dann wird der Schwarzmarkt natürlich wieder blühen, ne? Dann wird man versuchen, also dann haben wir jetzt hier nicht nur irgendwelchen illegalen Drogenhandel, dann haben wir auch illegalen Zigarettenhandel.
Tja. Natürlich, alles aus der Schweiz kommt dann.
Natürlich, da wo das Böse herkommt, das könnte ja, genau. Dann das Stadtbild weiter verändern. Und mit Stadtbild,
da könntest du wieder ein bisschen Geld verdienen, Paul.
Ja, dankeschön. Ich gehe einfach unter Zigarettenschmuggler.
Ja, genau, nachdem du deine deutsche Approbation zurückgegeben hast und vielleicht in der Schweiz das auch nicht klappt, dann kannst du das machen.
Ihr seid ja sehr Du bist ja voller Optimismus für mich.
Voller Optimismus. Nein, du bist als Publizist natürlich vollkommen ausgelastet.
Mhm. Okay. Also wenn Milena einmal nett ist, muss Ulrike sofort das Gegengewicht bilden. Dankeschön dafür, aber mal gucken, ob ich dann demnächst im Stadtbild als Zigaretten oder auch nur Filterschmuggler unterwegs bin. Jedenfalls ist das Stadtbild momentan in aller Munde auch in Deutschland, weil BlackRock Fritz, er hatte auf einer Pressekonferenz in Potsdam, so vermeldet es die Welt, bei einer Frage nach der Strategie gegen die AfD auf die Migrationspolitik verwiesen. Dort sei man, Zitat, sehr weit, sagte er und ergänzte, aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem. Und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführung zu ermöglichen. Die Äußerung wurde in sozialen Netzwerken stark kritisiert. Viele Nutzer werteten sie als Ablehnung von Migranten. Das ist irgendwie ganz witzig. Man regte sich ganz fürchterlich auf noch linksradikalerer Seite als der CDU, dass Friedrich Merz damit ja pauschal alle Migranten meint. Das kam niemandem in den Sinn, der Vertreter von linksradikal-grün bis linksrot, dass er vielleicht die sogenannten Scheinmigranten und Invasoren damit meinen könnte. Aber Ulrike Konstantin Schreiber gab mir dann in der Zeit gleich auf X ein Beispiel dafür, was Merz gemeint haben könnte. Schreiber veröffentlichte ein Video, der ehemalige Tagesschausprecher Schreiber und Islamautor, der als arabisch sprechender Reporter viel aus der Region berichtet, hat in diesem Video geschildert, wie er einmal nach einer Lesung über seine islamkritischen Bücher von einem arabischstämmigen Bodyguard alleine zurückgeführt wurde in seine Umkleide und dort in Abwesenheit anderer Menschen plötzlich körperlich bedrängt wurde. Er meine doch wohl etwa seine Aussagen über den Islam nicht ernst. Und um da schweren Schlägen zu entgehen, so deutet Schreiber es an, musste er dann da bei der Gelegenheit sagen, nein, er meine es nicht ernst. Also unser Stadtbild und die Bedrohung durch sogenannte Migranten scheint doch einigermaßen angekommen zu sein, selbst in der Vogue-nahen Szene.
Ja, also das Video von Konstantin Schreiber hatte ich gesehen und es hatte mich auch verblüfft. Also bei dieser Stadtbildgeschichte ist doch Folgendes interessant. Bei der jüdischen Rundschau, bei der jungen Freiheit hat eine Autorin Beispiele dafür gegeben, inwiefern Merz auch Stadtbild gemeint haben könnte, ohne dass es um irgendwelche Menschen geht. Also bei jedem Stadtfest haben wir jetzt Merkel-Poller, wir haben überall Security, wir haben Polizeipräsenz an Bahnhöfen, der Müll nimmt zu und so weiter. Also das ist ja auch alles Stadtbild. Aber interessant, wir alle denken eigentlich ans Gleiche, aber verteufeln gleichzeitig unsere Gedanken. Und da muss man sich doch fragen, da kämpfen wir doch eigentlich gegen die Realität, oder? Also ich meine, selbst wenn er es jetzt auf Menschen bezogen hat, natürlich...
Hat er völlig zu Recht.
Er sagt es doch. Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen. Ja. Also es geht ganz eindeutig um Menschen.
Ausnahmsweise die Wahrheit gesagt.
dass die zurückgeführt werden, aber wie gesagt, Stadtbild kann man jetzt so oder so interpretieren. Aber ich sehe überhaupt gar kein Problem, mit Stadtbild Menschen zu meinen, denn wir wissen doch alle, wovon er spricht. Es gibt einfach... ja, mehr Frauen mit Kopftuch im Stadtbild. Es gibt mehr Menschen, die orientalisch aussehen im Stadtbild. Und vielleicht sind die alle schon, sind das Nachkommen von Einwanderern und die sind alle hier schon geboren, kann ja sein. Aber trotzdem kommen doch immer mehr von außen und das verändert doch zusätzlich unser Stadtbild. Also es ist ja eine Realität, die er beschreibt. Also ich verstehe
ja, die Aufregung. Aber ich glaube nicht, dass die Frauen mit den Kopftüchern das Problem sind. Aber es sind ja zum Beispiel Gangs, die sich prügeln oder abstechen. Ja, ja, im Hamburger Jungfernstieg stehen die rum und prügeln sich gemeinsam. Clankriminalität, Drogenhändler, die man inzwischen im Stadtbild sieht, ja. Frauen, die belästigt werden oder zumindest Angst davor haben. Gruppen junger Migranten, die nichts zu tun haben und dann so rumhängen und dann bei manchen Leuten ein ungutes Gefühl erzeugen. Ich glaube, das ist eher das, was auch Merz gemeint hat, ja. Und es gibt ja genug Berichte, halt auch, wie jugendliche Gangs das Stadtbild inzwischen beherrschen. Und zwar überall in
Ganz
Deutschland.
Ehrlich, ich verstehe gar nicht, dass das der Erklärung bedarf. Also wenn man nach Berlin fährt.
Naja, aber nur weil Ulrike mal von Frauen mit Kopftüchern und Menschen mit orientalischem Äußeren geredet hat. Ich glaube nicht, dass das grundsätzlich das Problem ist, sondern durchaus etwas mehr.
Ja, mehr. Also die Frauen mit Kopftüchern zähle ich dazu. Wer ein Kopftuch trägt als Frau, der ist in Europa nicht angekommen und der trägt ein Leichentuch der Aufklärung. Frauen mit Kopftüchern gehören auch nicht ins Stadtbild in Deutschland.
Also ich finde, es ist... Also ich finde es, das eine bedingt ja ein bisschen das andere. Ich will jetzt um Gottes Willen, ich habe grundsätzlich nichts gegen Menschen, die orientalisch aussehen. Nur, wenn ich in der U-Bahn sitze und ich habe das Gefühl, okay, ich bin hier die einzige autochthone Deutsche, da fühle ich mich schon komisch in Berlin, muss ich ehrlich sagen. Das ist einfach so. Und da kann man jetzt sich sagen, okay, habe ich ein Problem oder ist das irgendwie falsch, aber es ist mein Gefühl. Und da muss ich noch nicht mal bedroht werden oder da muss noch nicht mal irgendwas passieren, aber es ist kein gutes Gefühl, weil ich einfach weiß, das war
ich ja
vor 10 Jahren
ich ja gesagt,
nicht so.
Ulrike, du kannst Alexander von der Bellen.
Ich habe mich jetzt nicht widersprochen, ne? Ich habe das ja auch gerade gesagt.
Ja.
Alexander von der Bellen, der amtierende Präsident Österreichs, schlägt ja vor, dass Frauen wie du sich schon mal angewöhnen, ein Kopftuch zu tragen, allen Ernstes. Weil
aus Solidarität.
Oh, ja, das hat er gesagt?
Ja.
Ja, hat er gesagt.
Gott.
Ja, du lachst.
Ich fang gleich damit an.
Oder, wie gesagt, amerikanische Botschaft.
Daran dachte ich auch gerade, dann muss ich einfach auswandern und dann geht's hier halt nicht mehr, ne?
Kann man bedenken, wenn man schaut, aber ich sage natürlich noch mal, gar nichts hat mit irgendwas zu tun, dass die Welt dieser Tage meldet, mit den Schülerleistungen in Deutschland geht es immer weiter bergab. Nach Studien über schlechtere Lese- und Rechenkompetenz in der Grundschule und zurückgehende Deutschleistungen in der Oberstufe zeigt nun eine weitere Untersuchung auch wachsende Defizite bei Neuntklässlern in den Fächern Mathematik und Naturwissenschaften. Jeder Dritte verfehlt die Testaufgaben für Mindeststandards. Ja, Ulrike, das hat nichts damit zu tun, dass wir massenweise Inzestfamilien importieren und sogenannte Migranten aus islamischen Gewaltgegenden. Das ist natürlich vollkommen unabhängig davon. Also keine Sorge.
Na, bestimmt hat es gar nichts damit zu tun.
Nein.
Naja, ich glaube, also natürlich haben wir, gibt es immer mehr ausländische Schüler, die sagen wir es mal so, sich mit dem bisher hier herrschenden Bildungsniveau schwer tun. Aber ich glaube, abgesehen davon sieht es wahrscheinlich auch bei den deutschen Schülern nicht viel besser aus, wahrscheinlich,
so ist
weil die alle die meiste Zeit des Tages auf irgendwelche Bildschirme starren. Ich glaube, diesen Effekt darf man auch nicht unterschätzen und ich glaube, diese Mischung ist einfach toxisch.
Dann erklär mir doch mal, wieso das bei anderen entwickelten Ländern wie der Schweiz beispielsweise nicht so ist, obwohl die Kinder da auch immer Zitat auf Bildschirme starren.
Corona?
Okay.
Corona gehört auch dazu.
Beispielsweise in der Schweiz auch.
Ja, aber nicht so krass. Also den Kindern wurde nicht eingeredet, dass sie Oma und Opa ermorden. Die hatten nicht so viel Schulschließungen. Die wurden nicht so sehr geprügelt, drin zu bleiben wie in Deutschland. Ja, also da war Deutschland schon ganz weit vorne. Also weil die Leistungen haben sich durch die Bank verschlechtert. Unabhängig vom sozialen und familiären Hintergrund. Ja. Gymnasiasten, Hauptschüler, Realschüler, es betrifft halt alle. Ja. Und deswegen kann ja sein, dass es aus vielen kleinen Gründen alles gibt zusammen einen Grund. Aber es grundsätzlich nur auf die Migration zu schieben, halte ich für zu kurz gesprungen. Aber mal ganz abgesehen davon, ist das natürlich für ein Land ohne Rohstoffe schon ziemlich existenziell bedrohlich. Ne? Also Bildung und Forschung waren ja mal Kernkompetenzen in Deutschland, Innovationen technischer Art. Und wenn die Zukunft zu blöd ist, 3 und 3 zusammenzuzählen, wird das natürlich schwierig. Ich glaube, wir sind nur noch in Genderwissenschaften gut. Ne?
Ja, Ja, und erneuerbaren Nachhaltigkeiten und hybriden Führungen.
Also ich glaube auch, die Migration darf man natürlich nicht unterschätzen. Was soll dabei rauskommen, wenn du Schüler hast, die kein Deutsch sprechen, die keinerlei Bildungstradition von zu Hause mitbekommen, geschweige denn vielleicht auch einen niedrigeren IQ haben, was du angesprochen hast. Klar, was soll dabei rauskommen? Aber ich glaube, wie gesagt, die Mischung ist einfach total fatal, die wir hier haben.
Da stimme ich vollkommen zu, aber wenn man Städte wie Berlin beispielsweise anschaut, wo es ganze Klassen gibt, in denen keiner mehr richtig Deutsch spricht, oder in Westdeutschland scharia-konformes Halal-Essen eingeführt wird, dann ist auf meiner Liste der wahrscheinlichen Ursachen die sogenannte Migration, die keine ist, sondern eine Invasion von inzestiösen Gewaltvölkern aus beispielsweise Arabien, dann ist das ein ganz, ganz wahrscheinlicher großer Grund dafür. Und alles andere sind frühestens Platz zwei. Aber auch das wird Deutschland erfahren, denn so wollte Deutschland es ja. Und so wird es nun auch kommen. Mit der Wirtschaft geht es ja ähnlich, kann man sagen. Da schreibt die Welt jetzt, wir sehen derzeit zwar keine Entlassungswelle, wohl aber eine handfeste Industriekrise. In der Industrie gehen seit gut zwei Jahren Monat für Monat über 10.000 Jobs verloren. Das sei besorgniserregend, schreibt die Welt. Warum es denn keine Entlassungswelle sein soll, schreibt sie nicht, mit 10.000 Jobs jeden Monat. Aber ja, das ist die deutsche Realität. Und da kommt dann einer der sogenannten Spitzenökonomen, Milena, diesmal nicht Marcel Fratscher, weil der sucht gerade seine Doktorarbeit, sondern Hans-Werner Sinn, ein Mann, der immer noch lebt und zuletzt auffiel mit einer Forderung, man möge doch gemeinte Bitcoins müssten der Zentralbank zur Verfügung gestellt werden. Die hätte ein Recht darauf. Dieser Hans-Werner Sinn fordert jetzt, um das Ruder rumzureißen, dass die Krankschreibung ab dem ersten Arbeitstag nicht mehr mit Lohnfortzahlung gewürdigt wird, beziehungsweise dass Menschen, die sich eben krank melden, am ersten Arbeitstag dann kein Geld mehr bekommen, den sie da verpassen, dann, weil ja insgesamt zu wenig gearbeitet werde. Also wenn ich es richtig verstehe, Milena, sollen jetzt also die Menschen, die noch arbeiten, dafür bestraft werden, wenn sie mal krank sind, weil dann würde insgesamt bestimmt mehr gearbeitet werden. Das schlägt ein Staatsökonom vor.
Ja, ein bisschen verrückt. Ne? Also das hat ja im Grunde Merz auch schon vorgeschlagen. Oder besser gesagt, nicht das vorgeschlagen, sondern er hat auch gesagt, es wird zu wenig gearbeitet in Deutschland. Die Deutschen sind nicht produktiv genug, brauchen sie bald auch nicht mehr. Jeden Tag schließen jetzt mehr als 60 Unternehmen so im Schnitt. Ja? Tendenz ist steigend. Die große Industrie ist, die Automobilindustrie ist am Ende. Porsche hat jetzt seit dem Börsengang fast 20 Milliarden Euro an Wert verloren. Ja. Deswegen kriegen die auch einen neuen Chef. Also Oliver Blume, der ja der große Kapo bei VW ist, der und gleichzeitig Porsche-Chef, der wird rausgehauen nächstes Jahr. Dann kommt Michael Leiters, das ist immerhin einer, der sich mit schnellen Autos auskennt, war bei McLaren und bei Ferrari und auch schon mal bei Porsche. Also die Leute dann, die erst ab dem vierten Tag sollen die dann irgendwie Geld bekommen, wenn sie krank sind, das ist natürlich absurd. Also so, das ist völlig verrückt, aber wahrscheinlich würde das nicht mal in Deutschland zu großem Aufschrei führen, wenn das dann so kommt. Und meine letzte Meldung für heute, also ist, dass die Chinesen eine sehr elegante Art gefunden haben, den Westen als Konkurrenz auszuschalten, also wirtschaftlich. Und ihre führende Technik im Bereich erneuerbare Energien zu verkaufen. Das ist nämlich jetzt in einem US-Ausschuss rausgekommen. Da wurden Belege vorgelegt, dass 14 führende Umweltverbände, die für schärfere Klimagesetze kämpfen, 2023 von China insgesamt knapp 500 Millionen US-Dollar erhalten haben.
Oh Gott, das ist ja wirklich... Die wissen, ist das wie man es macht, ja. Wie man seinen Konkurrenten ausschaltet.
Sehr, sehr elegant, ja.
Ja, wirklich, sehr clever. Aber kann man sich vorstellen bei allem, was passiert ist, oder?
Bestens. Ja, ist so. Bestens kann man sich das vorstellen. Übrigens ist Hans-Werner Sinn ja quasi ein Kollege des schon erwähnten Marcel Fratscher, der ja mit ähnlichen Vorschlägen auffiel. Fratscher wollte ja einen Zwangsdienst für oder Zwangsabgabe für Boomer einführen. War zuletzt damit aufgefallen, dass er die passive oder aktive Wahlrecht in den letzten 18 Lebensjahren aufheben wollte, wie auch immer er die ermittelt, die letzten 18 Lebensjahre. Ja, sei dann allerdings Humor gewesen, hat er ja später danach geschoben. Das hat er gar nicht ernst gemeint. Und jetzt braucht Fratscher viel Humor, denn Plagiatsjäger Stefan Weber hat sich an ihm festgebissen. Stellt sich heraus, dass Herr Fratscher, der sich ja Doktor nennt, sogar Professor, eine Doktorarbeit geschrieben hat, die nicht veröffentlicht wurde, was ja dem Wesenszweck und dem Kern eigentlich der Doktorarbeitserstellung widerspricht, denn die muss veröffentlicht werden und der wissenschaftlichen Community zur Verfügung stehen. Fratschers ist geheim. Das passiert immer dann, wenn staatsfinanzierte Büttel irgendwelche Geheimforschungen betreiben, die der Staat ihnen dann als solche irgendwie markiert durchgehen lässt. Dann kriegt nur ein ganz kleiner Kreis die Arbeit. Und das ist wohl der Fall mit Fratschers Arbeit, der als Ökonom allerdings über einen Schwafeltitel promoviert wurde mit den ökonomischen Verflechtungen in einer ökonomisierten Welt oder so ähnlich. Und Plagiatsheber Stefan Weber fragt nun hartnäckig nach auf X, warum er denn dieses PDF nicht zur Verfügung stelle, was ja existiere. Nur Fratscher habe dafür das Kennwort. Er würde gerne nach Plagiaten schauen. Bisher keine Antwort. Wäre irgendwie witzig, ne? Also wenn die Arbeit auch noch platzt und der Herr Professor nicht mal Doktor ist.
Ja, wundern würde es mich nicht.
Also ich glaube, wir sollten generell unsere Einstellung zum, ja, wie soll ich das sagen, zur Akzeptanz von akademischen Titeln etwas verändern, weil ich habe mich oft gefragt in der Vergangenheit, wie kann es sein, dass so viele Leute in der Öffentlichkeit angeblich irgendwelche Doktorarbeiten aus dem Ärmel geschüttelt haben, während sie vollzeitig berufstätig waren und zwei kleine Kinder hatten? Also eigentlich, wenn man akzeptiert es immer so, ja, ich habe einen Doktortitel und so weiter, aber wenn man dann mal drüber nachdenkt und ein bisschen nachrechnet, fragt man sich ja dann schon in einigen Fällen, wann soll das geschehen sein? Also es gehört ja schon etwas dazu, wenn man es ernst nimmt. Also wie willst du originäre Gedanken kreiert haben, wenn du vollkommen eingespannt warst mit irgendwas anderem in dieser Zeit?
Ja.
Und wahrscheinlich, das ist ja auch die Aufgabe eines Plagiatsjägers, wahrscheinlich haben noch viel mehr Menschen da geschummelt, als wir so denken.
Geschummelt, ne? Die haben betrogen.
Oder
die haben
betrogen.
Und wenige sind mir da so sympathisch wie Plagiatsjäger Stefan Weber. Richtig so. Und das sollte ja zu der Zurückforderung der ganzen Staatsknete führen. Weil diese Betrüger, die ja in öffentlichen Mandatsmaden sind und Steuergeld dort verbraten, und auch daran erinnern, Herr Fratscher wird komplett durch Steuergelder bezahlt, das muss Konsequenzen haben. Mal schauen, dafür schafft der Herr Weber die Grundlage, zumindest wenn er das nachweist. Ich bin gespannt, wie Fratscher sich aus der Sache rausfratschern möchte. Wir werden auch das erleben und mir bleibt am Ende wie immer nur festzustellen, ihr Lieben, unsere Freiheit ist so verloren wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand. Und sie alle werden ganz sicher nicht von selbst zurückkehren. Denn keine Partei und kein Erlöser wird uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es bleibt allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Verräter wie Olaf Scholz, Fritz Merkel oder Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor. Ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch. Ulrike Stockmann und Milena Preradovic. Das war Nummer 212 des Nackten Niveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.